Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Von der Wiege bis zur Bahre, der Podcast für alle Alltagsheldinnen und Alltagshelden im Sozial- und Gesundheitswesen. In diesem Podcast erwarten euch spannende Interviews mit Branchenexperten, die euch Einblicke in ihren Berufsalltag geben und ihre Erfahrungen und Methoden mit euch teilen, die ihr anschließend sinnvoll in euren Alltag integrieren könnt. Freut euch auf Einblicke in die Welt von Psychologen, Psychotherapeuten, Digitalexperten, Coaches, Unternehmern, Ärzten, Hirnforschern und vielen weiteren Gästen. Natürlich besteht auch die Möglichkeit, im Anschluss mit einigen unserer Branchenexperten in den Austausch zu gehen. Dazu aber mehr zum Schluss. Jetzt starten wir erst einmal.
Ja, hallihallo, herzlich willkommen, liebe Gunda. Ich freue mich, dass du heute Zeit hast bei allem, was gerade so ansteht. Bevor ich in unser Thema einsteige, möchte ich dich einmal unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen, denn daraus ergibt sich auch direkt, warum wir über das sprechen, über was wir jetzt hier zusammen sprechen. Die liebe Gunda ist seit über 30 Jahren hilft sie unterschiedlichsten Menschen in Veränderung zu kommen. Dabei greift sie auf ihr Fachwissen als Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin, EMDR-Traumatherapeutin und Gründerin des Freimut-Bildungsinstituts für Traumatherapie und Traumapädagogik sowie auf ihre tiefgreifenden Erfahrungen aus ihrem eigenen Leben zurück. Sie ist selbst durch viele Höhen und durch viele Tiefen gegangen und sagt, dass sie diese Erfahrung heute zu dem Menschen gemacht haben, der sie heute ist. Ich freue mich ganz herzlich, dich in unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Hallihallo, liebe Gunda.
Ja, schön, dass ich dabei sein darf, liebe Reni. Ich freue mich immer über solche Einladungen, weil es darf immer und kann nicht genug kommuniziert werden, was so los ist.
Definitiv, definitiv, das ist so. Ich selbst habe ganz viel von dir gehört, gesehen in der letzten Zeit, nochmal verstärkt durch die Corona-Krise bei YouTube, auf Instagram und so weiter. Nichtsdestotrotz haben wir immer mal wieder Hörerinnen und Hörer, die dich vielleicht noch nicht kennen und so die Chance haben, dann wertvolles Wissen ja hier durch diesen Podcast auch mitzubekommen. Unser Thema, über das ich mit dir gerne sprechen möchte, ist, welche Auswirkungen die aktuelle Krise aus traumatherapeutischer Sicht, da du ja auch Traumatherapeutin bist, hat und was unsere Alltagshelden tun können, um Klientinnen und Klienten bestmöglich unterstützen zu können. Darum soll es heute gehen. Da hast du natürlich sehr viel auf Social Media in der letzten Zeit auch berichtet. Meine erste Frage an dich ist gerade die Sichtweise ja aus traumatherapeutischer Sicht in Anbetracht auf die der Corona-Krise möchte ich die Zielgruppe der Erwachsenen, also zunächst einmal uns betrachten. Was macht es denn mit den Erwachsenen? Du hattest viel über Homeschooling zum Beispiel gesprochen. Also vielleicht kannst du uns da aus deiner Sicht mal ein paar Einblicke geben, was du beobachtet hast.
Naja, es fängt ja alles bei uns Erwachsenen an. Ich bin natürlich die Kämpferin für die Kinder, weil die keine Stimme haben. Das ist meine große Leidenschaft und mein Herz in alle Richtungen. Und aber genauso sage ich immer, es fängt mit den Erwachsenen an, weil wenn die nicht safe sind, wenn die nicht sicher sind, transportieren die ja ihre Ängste, ihre Unsicherheit eins zu eins auf die Kinder. Und was ich halt merke, erstmal am persönlichen Leibe, ja, also bei mir geht es ja auch so, ne? Ich habe jetzt in den, wie lange, 6 Wochen, die wir jetzt haben, habe ich einmal alles durch, ja, von ich fühle mich total fremdbestimmt, tiefer Traurigkeit, Wutanfälle, nicht mehr wollen, nicht mehr können, dann so ein totales Freiheitserlebnis, weil ich berufsbedingt mit dem Auto bis nach Wiesbaden fahren durfte und ich mich gefeiert habe, dass ich alleine im Auto sitze und 200 Kilometer irgendwo hinfahren darf.
Ja, so,
also, wo ich denke, es macht so viel mit uns. Ja. Und meine Überzeugung ist, das, was vor Corona da schon da war, an, sage ich jetzt mal, Unsicherheiten, an vielleicht Dingen, die wir weggedrückt haben, weil die nicht so angenehm sind, die ploppen jetzt halt so richtig auf, so, ne? Mhm. Weil wir halt nicht mehr abgelenkt, wir sind nicht mehr im Hustle, wir können nicht mehr sagen, ja, hier Sport und da Freizeit und Urlaub und schnell weg, sondern sind so zurückgeworfen auf uns selber. Und ich glaube, das macht ganz viel mit uns. Und die Frage, ob wir daraus gestärkt oder traumatisiert hervorgehen, hängt ganz maßgeblich davon ab, ob wir den Mut haben, hinzugucken und zu sagen, oh, das ist ja spannend. Herzlich willkommen, du liebes, kleines, großes, dickes, dünnes Drama. Ich gucke mich jetzt, uns jetzt mal zusammen die Baustelle an und beheben sie oder ob wir versuchen, wieder drüber zu brettern, irgendwelche, ne, die Löcher zu stopfen und Balken drüber zu legen. Und ich glaube, weil du sagtest, was können Helfer tun? Ne? Ich glaube, Es fängt genau da an. Wenn ich nicht hinschaue und bei mir selber klar und bewusst bin, dann wird meine Hilfe immer nur ein Stück weit gelingen, weil mein Gegenüber mir meine Baustelle ja wieder spiegelt. Ja? Der wird dann irgendwas sagen und mich anpieksen und ich werde hochgehen. So, ne? Und, oder traurig sein oder was auch immer. Und dann spielt sich das Ping-Pong. Das heißt, ich kann nicht gut helfen. Das ist dann der bekannte Blinde, der den Einarmigen über die Straße führen will. Das funktioniert.
Heißt, wir müssen bei uns selber auch ansetzen. Und es liegt in unserer Verantwortung, ob wir da hinschauen oder ob wir es nicht tun. Ich teile diese Höhen und Tiefen mit dir. Und ich bin auch der Überzeugung, wenn ich so in meine Umgebung, wenn ich mir meine Umgebung anschaue und da reinspüre, habe ich das Gefühl, dass wenn wir so wochenweise mal die Zustände, die Gefühlszustände anschauen, dass es vielen ähnlich geht. Dass gerade die Woche 1 war so, wow, okay, ich komme mir vor wie in einem Film, gar nicht richtig real. Dann kam so die Annahmephase. Vielleicht kannst du noch mal kurz zu den Phasen was sagen. Du hattest auch mal vor einigen Wochen was zu Phasen der Krise gesagt. Das fand ich auch sehr spannend.
Das war gerade sehr gut. Ich finde das sehr witzig, wie das, was ich unabhängig voneinander sage, jetzt dann im Nachhinein wieder Sinn macht. So, ne? Ja, ich hatte vor Corona eine Krise und die erste Phase ist dieser Schockmoment, dieses What? So, ne? Und da machen die Emotionen erstmal, was sie wollen. Die einen erstarren, die anderen rennen raus und machen genau das Gegenteil. So. Dann kommt die Phase der Emotionen, die dann richtig hoch und runter gehen. Meine Kollegin hat, wir machen ja gerade auch Videos, hat das so schön gesagt, diese erste Phase, diese erste Emotion ist meistens sogar nur 90 Sekunden lang. Ja, wow. Also die erste Emotion ist nur 90 Sekunden lang. Danach entscheiden wir uns, wie wir weiter damit umgehen. Wir tun das unbewusst von unserem Unterbewusstsein her, weil 85% unseres Seins ist unterbewusst. Aber dann entscheiden wir uns unterbewusst für Traurigkeit, für Meckerstatus, für ich armes Opfer, so, die machen alle, was sie wollen mit mir, das war meine Situation damals. Ja. Und habe gemerkt, wie mir diese unbewusste, unterbewusste Entscheidung alle Energie gesogen hat. Das hat so, als ob man einen Stecker an eine Steckdose und so, alles raus.
Ja,
so.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, ne, da muss ich jetzt hingucken. Und dann kommt sozusagen die dritte Phase, dass ich mich bewusst umentscheiden muss. Also, wie will ich damit umgehen? Das erste ist der Schreckmoment, dann kommt die unterbewusste Automatentscheidung, die meine Emotionen bestimmt. Und an dem Punkt, wo ich merke, das zieht mir alle Energie, kommt der Punkt, wo ich sage, so, und jetzt muss ich eine bewusste Entscheidung treffen. Für oder gegen, was auch immer. Und ich entscheide mich immer für das Positive. Das habe ich in meinem Leben gelernt. Ich kenne Depressionen bis hin zur Suizidalität und habe gelernt, immer zu sagen, die Medaille hat zwei Seiten und ich entscheide mich für die positive Seite. Ich drehe es immer um. Ja? Und merke, wenn ich diese Entscheidung geschaffen habe, dann braucht es wieder ein bisschen, aber dann kommt eine neue Energie. Diese Energie macht es möglich, kreativ zu denken und Lösungen zu finden. Also bei mir war das dann so, ich habe mich entschieden, also es hat mich jemand böse verarscht, es ging um 18.000 Euro, es war also auch eine heiße Nummer. So, ja. Und es hat viel Energie gekostet, weil so viel Geld habe ich. Ja. Und als ich dann die Entscheidung getroffen habe, hatte ich dann auch, also zur Vergebung, nicht wegen dem Typen, sondern einfach für meinen Frieden und so nenne ich das auch oft, hatte ich dann auch, auf einmal kamen dann die kreativen Gedanken, was kann ich denn jetzt machen, wo komme ich denn vielleicht an Geld, wie kann ich das ausgleichen, was kann ich sonst tun, ja. Und dann kommen wir erst in den Punkt, wo wir kreativ gestalten können, wo wir konstruktive Maßnahmen wieder ergreifen können. Deswegen ist es so wichtig, diese Entscheidung zu treffen, weil wenn wir die nicht, also wenn wir zu Punkt 3 dieser bewussten Entscheidung nicht kommen, bleiben wir halt in Phase 2 hängen und werden diese miesepetrigen Mopper-Heinis und Tanten, wo immer alle anderen schuld sind und die scheiß Klienten und die scheiß Patienten und die scheiß Regierungen und werde immer frustrierter und es geht mir aber selber immer schlechter und ich glaube, das ist für mich die Chance darin zu erkennen, du tust dir selber keinen Gefallen mit dieser unbewussten Entscheidung. Von daher, guck es an, triff eine bewusste Entscheidung und komm raus da.
Ja, irgendwie Opfer des eigenen Verstands ist man dann auch, so würde ich es formulieren, ja.
Opfer des eigenen Unterbewusstseins, das ist ja, ja, sag ich jetzt mal, konfiguriert in der Kindheit, das sind ja Systeme, die ablaufen, weil wir als Kinder nach Anerkennung und sonst was gestrebt haben, da wurden sozusagen, das ist so eine achtspurige Autobahn, die wurde da angelegt. So, damals war die sinnvoll und hilfreich, aber heute nicht mehr. Und wenn ich da drin bleibe, habe ich halt wenig, also genau, Opfer des eigenen Unterbewusstseins. Ja.
Ja, schön, sehr, sehr schön. Wie spannend, dass das jetzt halt so passend war an der Stelle. Und ja, klar, wenn wir selbst nicht im Klaren bei und nicht mit uns ja im Einklang sind, dann können wir natürlich auch nicht Klientinnen und Klienten helfen. Und genauso zur Überleitung zu den Kindern und Jugendlichen mal zu kommen, denke ich, ist es auch gerade du jetzt als Mama, wenn es dir nicht gut geht, deine Kinder spüren das genauso, gerade mit dieser ganzen Belastung, Homeschooling, man ist zu Hause, für alle, niemand hat irgendwie auch so eine Möglichkeit, sich zurückzuziehen, mal rauszugehen, da wird man ja auch einfach nochmal in ganz neue Situationen, mit neuen Situationen konfrontiert. Was macht das mit den Kindern?
Ja, also ich habe das selber 3 Wochen lang gemacht. Ich habe meinen Sohn mit in mein Institut geschleppt, großes Zimmer, hier, mach deine Aufgaben. Und ich habe 3 Wochen lang sozusagen, ist es bei uns regelmäßig eskaliert. Ja, weil ich hatte so diesen Anspruch, den die Schule hat oder dieser Leistungsgedanke, habe ich weitergegeben. Und es war nur Druck, ich arbeite im Moment 10 bis 12 Stunden eher pro Tag als weniger. Also dieses Home-Dings ist bei mir nicht der Fall. So, aber das macht ja ganz viel mit unseren Kindern. Und ich habe daher die Kampagne auch Ich bin raus gestartet, wo ich sage, ich mache damit nicht mehr mit. Die psychische Gesundheit meines Kindes ist mir wichtiger, als ob er jetzt irgendwie irgendwo eine super Note hinlegt oder seinen Schulkram macht. Ja, und jetzt sind wir ja schon wieder einen Schritt weiter. Die Schulen werden so langsam geöffnet. Und unter welchen Rahmenbedingungen? Ich mache mir ganz große Sorgen um die psychische Gesundheit unserer Kinder. Schon vor Corona gibt es eine Studie zu, weil jeder vierte Schüler hat mit psychischen Problemen gekämpft. Jeder vierte, also 25% aller Schüler. Und meine Befürchtung ist, dass wenn wir jetzt nicht aufpassen und die Bremse reinschmeißen, den Leistungsdruck rausnehmen und auch die Hygienemaßnahmen anhand der psychologischen Gesundheit, der seelischen Gesundheit von Kindern anpassen, dass wir hinter 70% haben mit psychischen Störungen. Weil das ist sehr fein zu sagen, ja, hier Gesundheit und Hygienemaßnahmen und nicht Ansteckungsgefahr, damit unser Gesundheitssystem nicht kollabiert. Aber was nützt das, wenn unser Medizin... Ja, wenn unser medizinisches Gesundheitssystem nicht kollabiert, aber nach Corona dann dafür unser psychologisches, psychotherapeutisches, beratendes Gesundheitssystem. Das ist ja, jetzt gibt es ja schon Wartezeiten bei Therapeuten und Coaches, die sind unterirdisch. Ja. Und wie soll das dann noch gehen? Und die Masken, die sind schon schräg, aber ich habe diese Bestimmungen gelesen für NRW, also eine Grundschule, Viertklässler, die sind 10 Jahre alt. Die Schulen sehen so aus, dass in den Gängen auf dem Mittelstreifen ein Streifen geklebt wurde, damit die einen Kinder rechts an der Wand lang gehen, die anderen Kinder links an der Wand, damit die auf gar keinen Fall in Kontakt kommen. Die dürfen die Jacken vorher nicht ausziehen, die gehen an diesen Geführungen in den Klassenraum. Es stehen 10 Tische in einem Klassenraum. Auf jedem Tisch steht der Name. Die dürfen also nur geradlinig zu dem Tisch. Die dürfen nicht miteinander spielen. Die müssen 2 Meter Abstand halten. Das die ganzen Unterrichtszeiten lang. Auf Klo darf immer nur ein Kind und auch in den Pausen dürfen die nicht miteinander spielen. Wofür soll das gut sein? Damit wir dann Mathe, also, und ich höre dann auch Sachen, dass von einer Freundin, der Sohn, 4. Klasse, der geht dann ab Montag in Unterricht und am Mittwoch muss er die 1. Klassenarbeit schreiben.
Eieiei.
den Rahmenbedingungen, die ich gerade gesagt habe, wo ich gedacht habe, also wenn wir nicht wach werden, und das meine ich Gesamtbevölkerung, alle, die helfen, die in diesen beratenden Berufen sind, wach werden und aufstehen und sagen, hey, das physische Gesundheit ist wichtig und ist gut, ja, aber die psychische Gesundheit ist nicht zu vernachlässigen. Und der Irrsinn ist ja an der Stelle, wenn wir mal den Schwank in unsere andere Richtung der Generationen nehmen, unsere Alten, es gibt, ne, wir schützen unsere Alten, damit die nicht infizieren und wegsterben wie die Ratten. Der Witz ist, sie sterben weg wie die Ratten. Ja, ich habe Bekannte, die haben Bestattungsunternehmen, sagen, die Sterberate steigt, aber nicht aufgrund von Corona, also weil die infiziert sind, sondern weil die einsam sind, weil die keiner besuchen kann, weil die abgeschlossen sind und den ganzen Kram nicht verstehen, weil die unter den Atemmasken keine Luft kriegen.
Absolut. Ja?
Ja. Also, weil Einsamkeit, unser Grundbedürfnis nach Bindung und Beziehung ist gleichzusetzen mit unseren Grundbedürfnissen nach Nahrung und Flüssigkeit. Das heißt, es gibt Studien darüber, dass Menschen daran sterben, wenn sie keine Beziehung haben. Ja? Und das wird komplett ausgeblendet, wo ich denke, das kann und darf nicht sein. Das ist, ja, du siehst, da rede ich mich in Rage, da geht es mit mir durch.
Ja, dafür bist du ja auch hier. Wir wollen ja auch deine Meinung dazu hören. Gerade auch dieser Aspekt der Langzeitfolgen der Kinder, das ist es ja. Dann haben die, dann schreiben die vielleicht ihre Klausur, ihren Test, wie auch immer. Aber diese Bilder, die die im Kopf haben, von hier laufen alle mit Masken rum. Ich kriege vielleicht auch Ärger, wenn ich diesen Streifen, den du gerade genannt hast, überschreite. Und was bringt es denn dann in dieser...
Genau, die Kinder, die nicht mitspielen, die werden direkt wieder nach Hause geschickt, nebenbei bemerkt. Ja. Ne? Das heißt, wir sind weiter auf diesem Funktionslevel, was ja vorher schon nicht gut funktioniert hat. Und die seelische und psychische Gesundheit in den Vordergrund zu stellen, ist in meines Erachtens so elementar in diesen Zeiten, weil wir alle als Gesamtbevölkerung werden sonst wie so eine, wie ich sage jetzt mal, wie Nachkriegstrauma wird das sein. Ja? Und die Denke ist so komisch. Ich habe heute noch einen Artikel gelesen, wo es heißt, unsere Jugend ist nicht mehr demokratisch und die ist nicht mehr demokratisch interessiert und die laufen jeder Verschwörungstheorie hinterher. Ja, Demokratie muss man vorleben und füllen. Ja. Aber das, was es hier gibt, ist, also der Witz ist ja, also die Eltern sagen zu den Lehrern, ey bitte, jetzt regelt das doch mal anders. Die Lehrer sagen zu den Schulleitungen, ey bitte, jetzt regelt das doch mal anders. Die Schulleitungen sagen zu den Ministerien, bitte regelt das doch mal anders. Die Ministerien sagen zur Regierung, nun bitte mach das doch mal anders. Die Regierung sagt, ja, das entscheidet ihr als Länder. Ihr macht das schon. Es gibt keine klaren Vorgaben, nur ihr dürft wieder anfangen. Und dann geht die ganze Regel nach unten. Und diese Unsicherheit, das heißt, das, was, ich mache jetzt mal offizielle Bundeskanzlerkritik hier, ne? Was du gesagt hast, Mrs. Angie wäre so klar. Nein, ist sie nicht. Klar wäre zu sagen von oben, das Abitur wird ausgesetzt. Alles, was dieses Schuljahr wird nicht benotet. Das wäre klar. Und zwar für alle Bundesländer, das wäre eine klare Entscheidung. Aber zu sagen, ja, ihr dürft wieder aufmachen, das ist keine klare Entscheidung. Ja? Und Demokratie fängt ja da an, wo ich mich traue, auch aufzustehen und für meine Rechte aufzustehen und was zu sagen. Aber wir sind nur so, ja, aber die müssen sagen. Also von Schüler zu Eltern, von Eltern zu Lehrer, von Lehrer zur Schulleitung, von Schulleitung zum Ministerium und so weiter, sind wir alle gefragt, was machen wir mit? Also ich rufe ja jetzt nicht zum Boykott auf, aber wo können wir Stellung ziehen? Ja, ich habe auch diese blöde Atemschutzmaske beim Einkaufen. Ich mache das. Ja, ich halte mich an alle Regeln, aber trotzdem werde ich laut und sage meine Meinung und schütze meine Kinder und meine Leute, meine Mitarbeiter, die schütze ich vor übergriffigen Verhalten. Ja, das mache ich.
Sehr, sehr wertvoll. Ich glaube auch, dass dieser Punkt, den du gerade genannt hast, zum einen diese Unsicherheit, die einfach viel schlimmer zu ertragen ist als klare Statements, auch wenn man damit nicht in Resonanz geht, aber man schwebt nicht mehr in den Seilen und weiß nicht, ja, es ist so schwammig und wir warten und jetzt besprechen die sich wieder und wir warten. Ich glaube, der Zustand ist viel, viel anstrengender als klare Statements. Und da auch nochmal glaube ich auch, dass viele eine Meinung haben, aber auch so in Gesprächen, die ich miterlebe, Sorge herrscht, sich klar zu positionieren und einfach nur die Meinung zu sagen. Wie sehe ich denn das Ganze? Ja. Ohne direkt als Verschwörungstheoretiker betitelt zu werden.
Ja, das merke ich auch, weil ganz viele jetzt, wo ich laut werde, sagen, oh, endlich sagt mal einer, und dann hängen die sich dran. Also manchmal braucht es einen, der vorgeht, der bin ich dann gerne. Und dieses mit der Unsicherheit, dass du das nochmal gesagt hast, weil das ist unser zweitwichtigstes psychisches Grundbedürfnis. Das erste ist nach Beziehung und Bindung und das zweite ist Orientierung und Kontrolle. So, und wenn wir keine Orientierung haben und nicht das Gefühl haben, wir können unser Leben und die Dinge, die unser Leben entstehen, kontrollieren, dann werden wir igelig. Also, ne, das liegt in der Natur der Dinge. So, und deswegen Sicherheit. Und auch da wieder, ne, wir legen gerade ganz viel Wert auf Sicherheit, ne, Pandemiesicherheit. Aber es geht nur um diese eine Blickrichtung der medizinischen Sicherheit, ja, der Nicht-Ansteckungsgefahr, und die andere Sicherheit in Form von Existenzangsten von all denen, die nicht arbeiten dürfen, Kurzarbeit, ja, kann ich überhaupt, wird mein, ne, wer eine Kneipe hat, der ist am Arsch, so, ne, werde ich überhaupt wieder in dem Bereich arbeiten können. Unsere ganze Landschaft wird sich verändern, weiß der Kuckuck, wann wir wieder in Restaurants und Kneipen gehen können, ja, also das. Und diese Existenz, wenn ich diese andere Form von Sicherheit, wie geht das jetzt weiter, was gibt es für Vorgaben, dann braucht es mal eine klare Hand, die sagt, so, wir machen das jetzt so. Und andere Länder machen das ja. Also Frankreich hat Abitur dieses Jahr komplett abgeschafft. Ich glaube, Schweden hat alle Prüfungen abgeschafft, jetzt mal für Kinder und Jugendliche. Es gibt ja Länder, die das schaffen, ganz klare Regeln zu fahren, und wo dann auch die sagen, ja, dann kommt mein Sicherheitsbedürfnis wieder zurück oder wird gestillt und dann kann ich damit leben. In Spanien, ist es Spanien oder ist Italien, da wo es am schlimmsten ist Italien, ne?
Ja.
Die dürfen gar nicht aus dem Haus, die dürfen noch nicht mal zum Einkaufen, sitzen seit 6 Wochen in ihren Wohnungen, ja? Und da murrt kaum einer. Weil es klar benannt ist, wir machen das, damit unser Volk nicht wegstirbt. So. Aber die Klarheit fehlt bei uns.
Und da kommen wir wieder zum Punkt, den du auch gerade genannt hast. Wenn ich Klarheit habe, kann ich ja wieder eine Entscheidung treffen. Wie positioniere ich mich denn? Wie gehe ich damit um? Sehe ich mich als Opfer? Sage ich ja, okay, so ist es. Jetzt gucke ich von diesem Standpunkt aus. Wie kann ich die Dinge bewerten? Aber wenn ich nichts habe, kann ich ja auch nicht wirklich eine Entscheidung treffen. Ich warte und warte und warte und hoffe. Aber da ist
dieses Gefühl. Da fordere ich halt zu sagen, trotzdem. Ne? Weil wir werden nicht dahin kommen, dass Mrs. Angie jetzt diese Entscheidung trifft, die wir brauchen. Und unsere Länder und Gremien, die schwimmen alle. So, das heißt, das ist für mich die größte aller Chancen, ja, weg von der Abhängigkeit von außen, ja, hin zu meiner inneren Sicherheit und sagen, ich entscheide hier und jetzt für mich. Ja, ich entscheide für mich. Und zwar das und das und fühle mich damit wohl. Ich entscheide mich zum Beispiel, seit es angefangen habe, dass ich jeden Tag in meinem Büro fahre. Ich hätte auch von zu Hause aus arbeiten können. Ich fahre jeden Tag in meinem Büro. Ich habe meinen Mitarbeitern, hier ist groß genug, wir haben 390 Quadratmeter. Ich habe meinen Mitarbeitern das freigestellt. Willst du online arbeiten oder kommst du ins Büro? Die kommen fast immer alle, ja? Weil wir Beziehung brauchen. Ich habe meinen Söhnen freigestellt zu sagen, guckt, was ihr lernen wollt. Ich werde euch nicht drängeln. Ich werde aber hinter euch stehen.
Schön, sehr, sehr schön. Jetzt höre ich dich wieder. Du warst ein bisschen dumpfer. Vor allen Dingen würde ich jetzt nochmal, wir haben über die Auswirkungen, wir haben über die Krise gesprochen, über Erwachsene und was es mit Kindern macht. Und ganz spannend fände ich auch, was macht es denn mit Leuten, die, das haben wir kurz angeschnitten, sowieso schon psychisch stark belastet sind. Heißt, Leute, die vielleicht auch gerade in Therapie sind, wo vieles auch wegbricht, die jetzt einfach ganz alleine sind, die schon, ja, wie gesagt, hoch belastet sind. Das ist dann ja wahrscheinlich noch viel schwieriger für die, damit umzugehen.
Ja, also erstmal muss ich da, ich habe ja auch immer viel Kollegenkritik. An dieser Stelle breche ich mal die Lanze für meine Kollegen und mich. Wir arbeiten alle die ganze Zeit weiter als Therapeuten, Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeuten, offline wie online. Wir machen Videos, Therapie und Offline-Therapie mit Hygienebestimmungen so. Ne? Aber trotzdem ist es natürlich genau an der Stelle so, dass Erfolge wieder wegbrechen. Also ich habe junge Erwachsene bei mir in der Therapie schwer traumatisiert, wo wir ganz viel erarbeitet haben, die natürlich, und das Grundkern eines Traumas ist fast immer Kontrollverlust. Ja? Also wenn Übergriffe sind, ja, also Mädchen, was missbraucht wurde, ist ja Kontrollverlust das hochrangige Thema. Wenn ein Auto kommt und dich niederbügelt, Kontrollverlust, du kannst nicht mitbestimmen. So. Und die Situation, die jetzt da ist, ist im Prinzip, wo wir gerade schon besprochen haben, Kontrollverlust, ja, weil ich darf nicht selber entscheiden, wann ich rausgehe, ob ich zum Sport gehe oder sonst was. Das heißt, mühselig erarbeitete Schritte gehen wieder nach hinten. Ich habe leider Patienten, die wieder angefangen haben, sich zu ritzen, die mit dem Drama nicht klarkommen. Ja, das ist eine sehr, sehr große Herausforderung, gerade für die.
Was machst du dann mit denen genau? Also wie hilfst du denen, die anscheinend wieder in alte Muster verfallen, ja, in dieser Zeit noch, ich sag mal, stark zu bleiben?
Ja, es geht letztendlich genau das gleiche Thema, wieder zurück zu sagen, okay, du darfst deine innere Sicherheit nicht von den äußeren Umständen abhängig machen. Ja. Auch da ist es jetzt noch vermehrt, also es macht Psychotherapie, zumindest bei mir sowieso, aber es ist nochmal vermehrt der Fokus, okay, was ist denn in dir sicher? Und das hängt natürlich davon ab, wie weit sind wir schon in der Therapie, ob es da schon genug sichere Anteile gibt. Und das, was, und wenn es so eine kleine Minimaus ist, die muss man dann halt größer werden lassen und sagen, so, guck mal, dieser Anteil ist in dir sicher, dann machst du einfach noch mehr. So eine, die steht trotzdem, obwohl keine Schule und alles ist, jeden Morgen um 7 Uhr auf, die putzt dann ihre Hütte, die ist dann jetzt halt XXL geputzt. So, also,
ne? Aber das gibt dir dann auch wieder Kontrolle, ne? Eine eigene Routine, das höre ich auch immer wieder, eigene Routine. Menschen, die anfangen, dann morgens laufen zu gehen regelmäßig, heißt da, kleine Anker einzubauen, kleine Routinen im Alltag, die einem keiner nehmen kann, wo man weiß, ja, da kann ich mich langhangeln, das gibt mir Sicherheit, das kenne ich.
Also Struktur ist immer wichtig, ne? Ja. Weil Struktur gibt Sicherheit. Einen Tagesablauf zu gestalten mit, dann gehe ich laufen, dann koche ich Essen, dann mache ich das, das ist großartig. Und man muss ja jetzt auch sagen, wir liegen im digitalen Zeitalter, das World Wide Web ist voll. Das heißt, wenn ich will, dann kann ich hier so coole Podcasts hören, da gibt es genug von, da kann ich Webinare und alles for free. Ne? Also das heißt, wer will, der kriegt.
Das ist so, ja.
Aber ich würde mir einfach wünschen, dass mehr wollen.
Ja, und vielleicht, ich bin ja immer ein Freund, man kann keinen Menschen verändern, aber man kann Impulse setzen. Ja. Und ich bin davon überzeugt, dass Impulse auch bestimmte Interessen wachkitzeln können. Und du hattest gerade noch mal so einen spannenden Punkt gegeben, Digitalisierung. Du machst ja jetzt auch ganz viel, ihr stellt euer ganzes Weiterbildungsangebot auf digital um. Da finde ich es spannend, es ist bei uns ja genauso, wie geht ihr damit um? Wie ist die Resonanz? Merkst du, dass die Leute positiv darauf reagieren? Siehst du das als Chance oder siehst du das? So, da bin ich wieder, genau, Chance oder Risiken, hatte ich noch gesagt.
Also das ist sehr witzig, weil wir haben das angekündigt, sagen so, das ist ja ein Curriculum, also ein fortlaufendes, und bei den Therapeuten kam dann so eine Rückmeldung, ach nee, dann verschieben wir das lieber auf nächstes Jahr oder kann ich stornieren, so, ne? Dann haben wir aber erstmal so einen Zoom-Call mit allen gemacht und wir haben dann erklärt, wie wir das vorhaben, weil wir haben halt auch einen hohen Anspruch an uns, was die Qualität angeht, also auch in Form von Spaßfaktor. Darf nichts langweilig. Kein Video darf länger als 30 Minuten sein, weil ich schon allein ich keine Lust hätte, mit 30 Minuten anzugucken. So. Und nach diesem Zoom-Call haben dann alle gesagt, na gut, wir versuchen es mal. Und die schärfste Kritikerin, als wir dann sozusagen, sind wir wieder mit dem Zoom-Call eingestiegen und dann wurden die Inhalte freigestellt, die hat sofort geguckt und hat dann hinterher gesagt, wie geil ist das denn, ihr habt das so cool gemacht, kann ich jetzt bitte alle Inhalte online haben? Und wir so, ah!
Gerade sowas ist ja toll, ne? Sich dann auch mal an den schärfsten Kritikern zu orientieren. Genau. Und was du sagst, dieser Spaßfaktor, gerade in dem Bereich, ne, wo man auch viel Selbsterfahrung macht in den Seminaren, ist das, finde ich, nochmal eine zusätzliche Herausforderung, das etwas spielerischer und spaßiger zu machen. Und das scheint euch ja dann gut zu gelingen, auch wenn das mit viel Arbeit verbunden ist, wie ich sehe.
Voll, aber also es geht darum, vor der Kamera halt authentisch zu sein und auch die, ich sag jetzt mal, die Versprecher nicht rauszunehmen und mal einen Scherz zu machen und all das. Und es ist abwechslungsreich bei uns mit PDFs, mit Quiz-Anteilen teilweise und vielen anschaulichen Videos und dann halt auch immer, aber trotzdem Zoom-Calls zu verhindern. Und jetzt habe ich gerade heute so ein Kraftakt hingelegt, weil es so wichtig ist, dass Pädagogen jetzt auch ein bisschen Handwerkszeug, also gerade die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, an die Hand kriegen, habe ich jetzt mit meinem Team geschafft, in 2 Tagen so einen Powerkurs für Pädagogen auf die Beine zu stellen. Wow. Mit, ich glaube, 39 Unterkapiteln, also erstmal ein bisschen Theorie, genau das, was wir jetzt so angeteasert haben, Stress verstehen, was hat das mit meinem Verhalten zu tun? Und dann noch ein ganz großes Kapitel mit Methoden, Skills und Tools, was sie direkt mit den Kindern anwenden können. Toll. Aber das schon jetzt hat ein paar schlaflose Nächte gekostet in der Geschwindigkeit.
Ja, und du merkst aber die Resonanz, was das einfach den Leuten auch gibt, dass du gerade so aktiv bist, dass man so viel von dir sieht, dass man so viel von dir hört. Und ich glaube, dass das auch dem einen oder anderen ganz viel Sicherheit gibt, dass er weiß, okay, ich öffne jetzt Instagram und da weiß ich, hat die Gunda schon einen Morgengruß gepostet. Also ja, da finde ich, glaube, sowas braucht es gerade einfach in dieser Zeit. Und ja, wo wir jetzt bei Instagram sind, ich würde an der Stelle, ich habe keine weiteren Fragen mehr, auch vielleicht noch mal kurz fragen, wie denn die Hörerinnen und Hörer dich am besten finden können. Ist der Kontakt über Instagram am besten bei dir? Also wie können sie auf dich zukommen?
Ja, also Instagram, super cool. Ich habe ja auch eine Homepage, das ist die Telefon, Moment.
Problem. Authentisch.
Ist natürlich super. Ich habe aber auch eine Homepage, die gunda-frei.com. Da ist mein Podcast verlinkt, da sind auch meine Online-Kurse, da geht es dann auch zur Freimut-Akademie. Ich würde mal sagen, das ist da, wo es dann in alle Richtungen auch weitergeht, wo man all mein unstetes Treiben beobachten kann. Man findet mich auf YouTube, ich habe einen eigenen Podcast. Ich weiß gar nicht, wo ich nicht bin.
Wir verlinken einfach alles, was wir von dir finden, bei YouTube im Podcast, sodass unsere Hörer dann auch sich mit dir verbinden können.
Sehr gerne.
Vielen lieben Dank für deine Zeit, liebe Gunda. Vielen Dank für deine Impulse, für deine Gedanken, die du mit uns geteilt hast. Auch für deine Meinung, die du ganz hier ganz offen kundgegeben hast. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht mit dir und ich wünsche dir weiterhin ganz, ganz viel Erfolg bei all deinen Projekten.
Vielen Dank. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass einige davon profitieren werden.
Das hoffe ich auch. Danke. Bis bald.
Okay. Ja, bis bald.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die Podcast-Folge hat Ihnen gefallen. Wenn Sie noch Fragen an uns oder die Experten haben oder mehr über unser Kursangebot erfahren möchten, dann melden Sie sich gerne bei uns. Die Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes. Bis bald!